Hallo zusammen, hier ist Wollradio, ich bin Patrick Feldmann und in dieser Folge treffe ich mich mit dem Autor Michael Martin. Im Zentrum seiner Bücher steht eigentlich immer seine Heimat, das Sauerland. Obwohl oder vielleicht gerade weil er schon seit 17 Jahren in England lebt. Wir treffen uns in dieser Folge in Werdohl im Märkischen Kreis, wo er geboren und aufgewachsen ist. Außerdem begleiten wir ihn bei einer Buchvorstellung in Neheim und lassen uns am Ende von seinem Alter Ego, Dr. Nürsel, erklären, wann eine Knifte ist und wann ein Bütterken. Viel Spaß mit Wollradio, los geht's nach einem kurzen Hinweis. Wem hörse, das astreine Wörterbuch für das ganze Sauerland, ist das aktuelle Buch von Michael Martin, erschienen im Woll Verlag. Wer das mittlerweile legendäre Poster mit Sauerländer Wörtern mag, wird Wem hörse wahrscheinlich lieben. Über 1500 Begriffe werden auf fast 300 Seiten erklärt. Kleine Kostprobe. Öcken, die. Pluralwort. Geldwährungseinheit. Beispielsatz, Kalle. So ein Topspiel auf Schalke kostet jetzt schon 60 Öcken. Willi? 60 Öcken, da kriegtest du zu meiner Zeit noch zwei Spieler für. Wem hörse von Michael Martin? Perfekt als Geschenk und natürlich zum Selberlesen. Im Buchhandel und im Woll-Online-Shop. Wir sind in Werdohl im Märkischen Kreis. Ungefähr 18.000 Einwohner hat die Stadt an der Lenne und wir merken schnell, hier schlägt Michael Martins Herz nach wie vor.
Michael! Hi, grüß dich.
Lange nicht gesehen, wie geht's dir?
Mir geht's super, weil fast immer, wenn ich in Werdohl bin, wenn ich im Sauerland bin, in meiner Heimat, geht's mir super.
Michael, Werdohl, wir treffen uns ja nicht umsonst hier in Werdohl. Das ist im Prinzip der Platz im Sauerland, an dem du aufgewachsen bist.
Da bin ich nicht nur aufgewachsen, da bin ich auch geboren im Werdohler Krankenhaus. Die ersten 2-3 Jahre meines Lebens habe ich in Neuenrade gelebt, aber ich bin ein Werdohler.
Wie lange hast du in Werdohl gelebt?
Ich habe in Werdohl gelebt bis 1981 und dann habe ich da meine Ausbildung zum Verwaltungsinspektorenanwärter im gehobenen, nicht technischen Dienst abgebrochen und bin nach Berlin gegangen und habe mir Ketten an die Schuhe und Sicherheitsnadeln an die Ohren gesteckt.
Ich frage es auch deswegen, weil ich glaube, wenn man bei dir verstehen möchte, wie du das Sauerland siehst oder warum du dich auch so sehr mit dem Sauerland beschäftigst, muss man ja wahrscheinlich erstmal wissen, dass du nicht im Sauerland und auch ziemlich weit weg vom Sauerland jetzt aktuell eigentlich und zwar schon seit 17 Jahren lebst.
Ja, momentan lebe ich in England, weil meine Frau Engländerin ist und außerdem ist der Regen da wärmer.
Und hat es die Perspektive auf deine Heimat verändert? Sieht man das dann anders, wenn man so weit weg ist und dann vielleicht irgendwie nochmal ein anderes Gefühl für zu Hause bekommt?
Ja, also mit der Distanz wächst die Liebe, kann man sagen, weil da, wo ich jetzt lebe, also England, das ist absolut mein Zuhause, aber meine Heimat ist das Sauerland. Und je länger ich vom Sauerland entfernt wohne, desto mehr entdecke ich Dinge, die für mich Heimat bedeuten, die ich früher, als ich hier gelebt habe, gar nicht so wahrgenommen habe.
Spiegelt sich auch in deinen Büchern wieder, zum Beispiel Rock'n'Roll war woanders, autobiografische Elemente ja da drin, die sich auch so abgespielt haben?
Vieles hat sich so abgespielt, aber manchmal gehst du so durchs Leben und hörst einfach mal ein bisschen hin. Und ich bin so ein passionierter, man merkt, ich bin ein Quasselkopf, aber ich höre auch ganz gerne mal hin. Andere Leute können sich mathematische Formeln gut merken oder wie chemische Vorgänge sich abspielen. Ich merke mir Geschichten, ich merke mir Storys. Also ich sage immer, ich bin eigentlich das, was sich heute im Marketing, in der Werbung so als Storyteller bezeichnet. Das bin ich eigentlich schon, seit ich 5 bin.
Du hast ja mittlerweile einige Bücher geschrieben, in denen du das Sauerland, deine Heimat im Prinzip behandelst. Wenn wir bei Rock'n'Roll war, woanders bleiben, wo du die Jugend im Sauerland beschreibst, so in den 70er Jahren ungefähr, wo es dann irgendwie diesen Kontrast gibt zwischen der damaligen Spießigkeit der Bundesrepublik insgesamt, des Sauerlandes im Speziellen aber auch, und dann dem Drang auch wegzukommen, so ein bisschen punkig zu sein, Rock'n'Roll zu hören statt Schlager und so weiter. Wie hast du es damals empfunden, als es so war?
Als es so war, war das natürlich scheiße. Also wenn du mittendrin, wenn du am Arsch der Welt wohnst, oder wir haben früher gesagt, ich wohne nicht am Arsch der Welt, aber ich kann das von hier aus schon ganz gut sehen, dann empfindest du das als dramatisch, weil nirgendwo war der Arsch mehr verfroren als im Sauerland. So habe ich das damals empfunden. Im Nachhinein finde ich jetzt immer mehr und mehr, dass diese Langeweile auch einen Segen hatte, weil die Langeweile habe ich halt zum Beispiel mit Lesen überbrückt und durch diese Langeweile meine Liebe zu Büchern, zu Literatur und letztendlich auch zum Schreiben entwickelt.
Bist dann später ja mal nach Berlin gegangen, an die Hochschule der Künste. Und auch da hast du dann gemerkt, okay, die Sprache, die ich spreche, ist nicht unbedingt wirklich Hochdeutsch. War das der Moment, in dem du angefangen hast, dich auch mit der Sauerländer Sprache tatsächlich intensiv auseinanderzusetzen?
Ja, das war schon für mich so eine Art von Schlüsselerlebnis, weil ich tatsächlich geglaubt habe, als ich 81 nach Berlin ging und das erste Mal den Mund aufgemacht habe, dass da Hochdeutsch rauskommt. Erst nachdem meine Kommilitonen anfingen, herzhaft zu lachen, habe ich gemerkt, ich muss irgendwie anders quasseln. Dann habe ich versucht zu erklären, ich komme aus dem Sauerland. Das wusste aber niemand, wo das liegt, das Sauerland. Man verortete das irgendwo zwischen Magdeburg und Venlo. Und selbst wenn ich gesagt habe, ja, das ist so irgendwie Dortmund, die Ecke Dortmund, hat man sich damals auch noch ein bisschen gewundert. Also so kam ich mir ziemlich verpieft und verpickelt vor mit meiner kleinen Sauerländer-Seele.
Und dann einige Jahre später hast du dein erstes Sauerländer-Wörterbuch geschrieben. Hast Wörter gesammelt, hast die aufgeschrieben. Es war im Prinzip erstmal ein privates Geschenk. Wie ist denn daraus dann das erste Buch geworden, das erste Wörterbuch, das es ja mittlerweile in den verschiedensten Variationen auch schon gibt?
Ja, es kam im Prinzip so, dass meine Schwester, die mir kurz darauf nach Berlin folgte, die hat ja genauso gequasselt wie ich. Und untereinander haben wir uns sehr wohl gefühlt. Wir haben auch schnell festgestellt, es gab dann in Berlin-Schöneberg noch eine Kneipe, die gehörte Iserlohner Jungs. Und wenn wir abends hingegangen sind, da kamen auch mal ein paar Neheimer dazu. Da war auch mal einer aus Menden da. Und wir haben gemerkt, dass wir alle so den gleichen Jargon pflegen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, zum 40. Geburtstag meiner Schwester all die Begriffe so aufzuschreiben, die nur wir benutzten. Und bin im ersten Go mal gleich auf 250 Begriffe gekommen. Und die habe ich gesammelt, habe die in eine kleine Kladde gepackt, habe ihr die geschenkt. Und das war dann später der Anlass fürs erste Wörterbuch, voll auf den Nürsel, fürs zweite Wörterbuch, Achtung Nürsel, fürs dritte Wörterbuch, der dicke Nürsel. Ja, und dann war ich irgendwann mal 1400 Begriffen angelangt und bei drei Büchern.
Und das aktuelle, Wem hörse, ist im Prinzip dann nochmal eine Weiterentwicklung dessen. Sind wir jetzt mittlerweile bei fast 1600 Begriffen. Wo findet man die denn?
Das ist gar nicht so einfach. Also ich habe festgestellt, die ersten Wörterbücher waren überwiegend mit Begriffen aus dem märkischen Sauerland gespickt. Dann habe ich gemerkt, ich brauche das HSK-Sauerländisch mit dabei. Das unterscheidet sich heute kaum noch von dem, was wir im Märkischen sprechen. Aber es gibt da so bestimmte Finessen, bestimmte Ausspracheregeln. Das habe ich dann auch noch mit ins neue Wörterbuch reingenommen. Und die Begriffe zu finden, da kann man bei Facebook posten, was man will. Da kann man in den Zeitschriften Aufrufe starten. Das funktioniert alles nicht. Deswegen bin ich dann im letzten Jahr den ganzen Sauerland-Höhenflug einmal abgelatscht, 200 Kilometer. Und habe die Leute einfach gefragt, mit ihnen gesprochen und habe tatsächlich auf den 200 Kilometern 140 Neuwörter gefunden.
Was ist dein Sauerländer-Lieblingswort?
Ich habe kein Sauerländer-Lieblingswort. Es gibt für mich das Sauerländer-Wort. Das Sauerländer-Wort ist Woll. Deswegen schreibe ich meine Bücher unter anderem für den Woll-Verlag. Und ich finde auch genial, wie mein Verleger Hermann Hoffe genau herausgefunden hat, dass das im Prinzip das sprachliche Gen jeden Sauerländers ist. Der eine sagt mal, es heißt Woch, der andere sagt, es heißt Wonnig. Ja, und zu dem Begriff Woll, da gibt es natürlich auch noch so eine kleine Anekdote, die mir neulich in Altena passiert ist. Da kam eine Dame mitten in der Fußgängerzone auf mich zu und sagte, hör mal, du bist doch der mit die Bücher. Ich sagte, ja, ich bin der mit die Bücher. Hör mal, eins will ich dir mal sagen, hat sie zu mir gesagt. Dann rief sie ihren Mann dazu und sagte, komm mal eben rüber. Sag dem mal, wir sagen hier nicht Woll, wir sagen hier Wonnig. Woll.
Wir sind heute in Werdohl. Was ist hier so der Ort, an dem du am liebsten bist?
Der Ort, wo ich am liebsten bin, ist das Haus meines Bruders. Mein Bruder lebt hier noch mit seiner Familie, mit meinem Patenkind Romy, mit meiner Nichte Lilly. Da bin ich eigentlich am liebsten. Wenn ich nicht bei ihm bin, bin ich bei meinem Lieblingswirt, bei Pönse im Alt-Werdohl. Da bin ich dann auch schon das ein oder andere Mal mit meinen Büchern aufgetreten und mit musikalischer Begleitung. Das läuft da besonders gut, weil da muss ich nicht nach einem Pilz fragen, das wird mir automatisch hingestellt. Das ist auch eine typische Sauerländer-Geschichte, die mir gut gefällt. Ja, das sind so meine Lieblingsorte und der dritte Lieblingsort natürlich die Stadtbibliothek, vor der wir gerade stehen. Die war früher mal woanders, aber die Stadtbibliothek war die Heimat meiner Mutter, die war meine Heimat. Und Frau Zubkowski, die uns da gerade von oben zuwinkt, kennt mich jetzt auch schon seit 40 Jahren und versorgt mich immer mit guten Tipps, was ich als nächstes lesen sollte.
Michael Martin ist ein kreativer Kopf und er ist gerne auf der Bühne. Bei seinen Lesungen, egal ob im Buchhandel oder in Kneipen, geht's immer sehr humorvoll zur Sache und ab und an taucht auch einer der Protagonisten selbst im Publikum auf. Im Juni 2017 treffen wir Michael in der Meyerschen Buchhandlung in Neheim, wo er sein Buch Wim Hörse vorstellt und ruckzuck ins Gespräch mit seinen Lesern kommt.
So, Michael, wenn du so Bücher vorstellst, wenn du also praktisch mit deinen Lesern in Kontakt trittst, bist du dann im Vorfeld aufgeregt? Wie ist das für dich?
Aufgeregt würde ich nicht sagen, aber es ist schon spannend, wenn ich behaupte, das ist ein typisches Sauerländerwort und ich frage dann jemanden, ob er es kennt und der muss erst mal nachdenken. Das ist schon spannend, ob er es wirklich erkennt. Aber ich habe gerade in der Fußgängerzone mehrere Kinder gefragt, könnt ihr Sauerländisch? Und die haben mir sofort spontan wieder Begriffe um die Ohren gehauen, die in meinem Buch drin waren. Also war ich ganz stolz und mit diesem Stolz verschwindet dann auch die Nervosität.
Das ist ihr Sohn, ja?
Ja.
Typisches Sauerländer Wort fand ich schon mal super klasse, hat er gerade gesagt Berg.
Ja.
Ja, ist doch so. Ja? Weil das Sauerland ist ja das einzige Land, wo jeder Wochentag hinten mit CA aufhört. Montag, Dienstag, ja. Mittwoch. Ja? Siehst du, da war wieder typisches Sauerländer Wort, ist so.
Ja.
Und was sagst du davor immer noch?
Willst du machen?
Ist so.
Oder musst du mal schauen, ne?
Ja, musst du mal schauen, musst du mal gucken.
Welches Ambiente ist dir da, ich sag mal, als Autor am liebsten? Sind dir diese Kneipenabende, wo es dann auch hinterher noch ein bisschen rustikaler zur Sache geht, wichtiger oder auch mal in der Buchhandlung wirklich mit klassisch-literarisch interessiertem Publikum zu sprechen?
Ich lese überall gerne. Ich lese super gerne in Buchhandlungen, weil das ist von vornherein schon mal so, dass die Leute hinkommen, um mich lesen zu hören und nicht um parallel noch einen Pilz zu trinken. Oder wie es auch manchmal passiert, dass ich die Leute, die einen Pilz trinken wollen, einfach beim Pilztrinken störe durch meine Lesung. Also ich lese sehr gerne in Buchhandlungen, ich lese sehr gerne in Kneipen. Kneipenlesungen sind manchmal ein bisschen anstrengend, vor allen Dingen bei größerem Publikum. Da muss man schon ab und zu mal ganz gehörig bölken. Am liebsten trete ich vor größerem Publikum auf der Bühne und irgendwann passiert es dann auch, dass man sich vom Buch und vom geschriebenen Text völlig löst und dann einfach frei erzählt, frei quasselt. Und dann merkt man auch, dass der Funke überspringt. Und wenn die letzte Oma in der Ecke anfängt zu lachen, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Ich war mal bei einer Lesung von dir dabei, da hast du aus Rock'n'Roll war woanders vorgelesen. Und zwar vor den Leuten, die auch im Buch praktisch aufgetaucht sind. Da war der ein oder andere Protagonist, saß im Publikum. Man hat es einfach daran gemerkt, dass den Leuten, denen gerade das Lachen dann plötzlich im Halse stecken blieb, da wusstest du, ach guck mal, der war dabei. Und das war tatsächlich so. Das war so ein bisschen so ein Heimatabend. Kriegst du da viel Resonanzen von deinen Freunden, wenn die sich auf einmal in irgendwelchen Geschichten wiederfinden?
Ich hatte jetzt neulich, mir ist das gar nicht so aufgefallen, also bei der letzten Lesung, die ich hatte dann bei der Nacht der Bibliotheken, da war ich in der Stadtbücherei in Werdohl und hab eine neue Kurzgeschichte vorgelesen über den Tanzkurs, den ich damals gemacht habe in den 70er Jahren in Altena und plötzlich sprang dann eine Dame aus dem Publikum auf, die ich von damals noch flüchtig kannte und die sagte, ich weiß ja nicht mehr, du bist doch damals dann immer zu mir gekommen und hast mir die Tanzschritte beigebracht. Das heißt also, ich konnte mich an die Geschichte erinnern, aber die Dame nicht mehr, was ja auch sehr bezeichnet ist, oder?
Michael Martin war schon immer ein echter Sauerländer. Richtig gemerkt hat er das aber erst, als er in die weite Welt gezogen ist. Alle 4 bis 6 Wochen kommt er aus England immer noch ins Sauerland, um zu arbeiten und aber auch, um zu recherchieren und alles aufzusaugen, was es aufzusaugen gibt. So sind seine Bücher entstanden. Die Sauerländer Märchenstunde, Voll die Bräuche, Woll, Schützenfest, Woll, die Kurzgeschichten Rock'n'Roll war woanders, eine Jugend in der Sauerländer Schlagerhölle oder auch Fragen Sie Dr. Nürsel, ein Ratgeber in wichtigen Sauerländer Lebensfragen. Und daraus hören wir jetzt ein kleines Stück vom Autor selbst.
Lieber Dr. Nürsel, hast du schon gehört, dass viele junge Sauerländer den Unterschied zwischen einem Bütterken und einer schönen Knifte nicht mehr kennen? Dein Walter aus Wienholthausen. Tja, Walter, was willst du machen, wenn unsere Kinder heutzutage mehr geschredderte Cerealien bekommen als früher unsere Hühner und gezuckerter Milchmatsch in Schokolade als wertvolle Zwischenmahlzeit verkauft werden darf? Kein Wunder, dass die Blagen da an zum Plärren fangen, wenn ihre verkümmerten Kieferchen es mit einem Bütterken oder gar einer stolzen Knifte zu tun bekommen. Deswegen sollten sprachbewusste Eltern ihre Kinder zwischendurch immer wieder mal mit einem Scheibchen Fleischwurst und weichem Brot ankehren, damit die verwöhnte Brut wieder Appetit auf wurstgekrönte Sauerteigprodukte bekommt und unsere Sauerländer Brotbegriffe nicht verlernt. Also Kinders, die Basisvariante eines Butterbrotes ist das Butter. Das Butter besteht aus einer einfachen Scheibe Graubrot bis 15 mm maximale Scheibenstärke laut Sauerländer Brotschmierverordnung von 1927 und ist einlagig mit Wurst oder Käse belegt. Unter 15 mm Scheibenstärke darf es offiziell zum Bütterken verniedlicht werden. Im Plural wird das Butter zu Bütters, das Bütterken zu Bütterkes. Beispielsatz: Ich tu dir die Bütters in eine Tupperbüchse woll. Nicht gegessene und Tage später aus Schulranzen oder Aktentaschen gefischte Bütters heißen Hasenbütters, weil man beim Verzehr der mit ergrauter Leberwurst gefüllten, trockenen Fundstücke so richtig lange Zähne bekommt. Doch Vorsicht, als Bütters werden auch die weiblichen Brüste scherzhaft bezeichnet. Wer mir schützenfest an Bütters geht, dem schmier ich eine. Ein halbiertes oder geviertelt Butter heißt Karo oder Schnitte. Im Plural mit Gürkchen oder Petersilie belegt, Schnittchen oder Schnittkes. Noch kleiner geschnitten wird das Butter zu Reiterkes, die Mönnekes Meute sind, also mundgerecht für Oppas mit ohne Zähne. Wer zwei Schnitten so aufeinander legt, dass die Wurstseiten sich in der Mitte treffen, hat weder ein Sandwich noch eine Doppelschnitte, sondern ein Butter- oder Bütterken mit Zuklappe. Über 15 mm Brotscheibenhöhe und daumendick mit Wurst belegt, wird das herkömmliche Butter mit Zuklappe dann zu sagenumwobenen Knifte, der ultimativen Waffe im Kampf gegen Sauerländer Bärenhunger. Die Sonne schien ihm auf die Kniften, da ging ihm die Sanella stiften.
Das war eine Folge Wollradio, der Sauerland-Podcast über den Verdola-Autor Michael Martin. Ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht. Dann einfach Wollradio kostenlos abonnieren. Das geht in Ihrer jeweiligen Podcast-App oder auch auf der Wollradio-Homepage. Und dann bekommen Sie ganz von alleine alle neuen spannenden Geschichten aus dem Sauerland über das Sauerland. Es würde mich freuen, wenn Sie es weitersagen. Ich bin Patrick Feldmann. Bis zum nächsten Mal bei Wollradio.